Ein Stoß erschüttert den Rover. Der Autopilot schaltet sich automatisch ab. Steve greift nach der Lenkung. Die Piste vor ihm spielt verrückt. Sie dreht und wendet sich wie eine Schlange. Steve tritt auf die Bremse, doch das verstärkt den Drehimpuls bloß, der das Fahrzeug nach vorn kippen will. Also gibt er Gas. Die Hinterräder sind schon in der Luft, doch die Vorderräder greifen noch. Sie versuchen, den Rover unter seiner eigenen Rolle vorwärts hervorzuziehen, aber das kann nicht funktionieren. Steve verlängert die Rolle damit nur. In der Straße taucht ein Riss auf, direkt vor ihnen. Sie werden hineinstürzen. Steve drückt sofort die Bremse durch. Der Metallrahmen des Rovers gibt ein grausames Ächzen von sich, bleibt aber stabil. Hoffentlich gilt das auch für die teilverglaste Kabine. Sie tragen keine Raumanzüge. Die Vorderräder greifen gut. Der Rover schlittert auf den Riss in der Straße zu. Er hebt sein Hinterteil, stößt sich wie ein Turner an den Vorderrädern ab und fliegt, sich überschlagend, über den Riss hinweg. Sie prallen kopfüber auf der harten Piste auf. Der Metallrahmen nimmt den größten Teil der Kräfte auf, aber Steve sieht auch den Stein, auf den das gläserne Dach zufliegt. Er kann nicht wegsehen, obwohl er riskiert, dass er gleich Scherben ins Auge bekommt. Es ist ein Geräusch, das ihm Gänsehaut am ganzen Körper verursacht. Das Glas färbt sich weiß, wo der Stein es trifft. Es zerfällt in tausend kleine Teile, doch es zersplittert nicht. Die Kabine bleibt dicht. Sie hängen kopfüber in ihren Gurten. Der Rover ist bestimmt beschädigt, aber sie haben den Unfall überlebt. Oder? Steve sieht zum Beifahrersitz. Daniela hat ihre Augen geschlossen und bewegt sich nicht. Nein! Er stößt sie an, fühlt ihren Puls. Ihr Herz schlägt. Sie öffnet die Augen. Puh, er ist so froh, ganz egal, was gerade geschehen ist.
Oh Mann, sagt sie. Was war denn das?
Keine Ahnung. Ein Mondbeben?
Aber der Mond ist seit vielen Millionen Jahren tektonisch tot.
Tja, das haben wir bislang gedacht. Scheint nicht ganz zuzutreffen, aber komm, wir müssen uns um den Rover kümmern.
Steve hält sich an einem Handgriff fest und schnallt sich ab. Langsam lässt er sich nach unten sinken, sodass seine Füße auf den Holmen des Rahmens landen.
Pass auf, dass du nicht auf das Glas trittst, sagt er. Ich weiß nicht, wie stabil das noch ist.
Sieht aus wie gestoßenes Eis.
Hoffen wir mal, dass es zumindest so lange hält, bis wir die Anzüge tragen.
Ein Riss wandert langsam über die Frontscheibe.
Siehst du das? Fragt Daniela.
Ja, komm, zieh so schnell es geht deinen Raumanzug an.
Warte, ich senke den Luftdruck. Das verringert die Belastung, unter der die Kabine steht.
Daniela reckt sich nach oben zum Cockpit und drückt dort ein paar Knöpfe. Der Rover warnt davor, den Druck unter 60% zu sinken. Sie bestätigt die Eingabe. Steve nickt. Ein paar Minuten werden sie das schon aushalten. Leider ist es gar nicht so einfach, in einem umgekippten Rover in den Raumanzug zu steigen. Der Boden, die ehemalige Glasdecke der Kabine, ist tabu, also müssen sie auf Sitzen und Holmen herumklettern. Zum Schluss kontrollieren sie gegenseitig, ob alle Riemen und Knöpfe geschlossen sind.
»Hörst du mich?« fragt Steve über den Helmfunk.
Er atmet die Luft aus dem Tank tief ein. Steve ist schwindelig, was wohl am niedrigen Luftdruck liegt.
»Klar und deutlich!«
»Hast du den Sauerstoffvorrat gecheckt?«
7,5 Stunden.
Bei mir auch.
Du weißt, was das heißt?
Ja, Steve. Wir müssen den Rover in Gang bringen.
Richtig. Bis zur NASA-Basis liegen noch etwa 160 Kilometer vor ihnen. Das schaffen sie zu Fuß nicht. Jedenfalls nicht mit dem Sauerstoffvorrat im Anzug. Der Riss in der Frontscheibe spaltet sich in zwei Arme auf. Das Geräusch ist sogar über das Außenmikro zu hören.